So als Bestechungsgeld oder so. Ja, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Die erste Folie, ein schönes Zitat zum Einstieg. Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau sagte: Das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit. Dasjenige, dem man nachjagt, das Mittel zur Knechtschaft. In der Predigtserie Schenkt dir ein Stück Freiheit geht es genau darum. Die Spannung zwischen Knechtschaft und Freiheit. Jagen wir immer nur gierig dem Geld hinterher oder lassen wir uns durch Gott von unserer Knechtschaft befreien und können das Geld als Freiheitsmultiplikator im Sinne vom Reich Gottes einsetzen? In der heutigen Predigt will ich nochmal sehr konkret dem Thema auf die Spur kommen. Was hat sich Gott eigentlich in unserem Umgang mit Geld gedacht? Welche Anweisungen gibt er uns, die zum Leben führen? Und ich möchte direkt ganz durchstarten, ganz vorne in der Bibel anfangen bei Adam und Eva. Adam und Eva stehen im Garten und Gott pflanzt da zwei Bäume. Und jetzt sagt er, esst von dem einen nicht. Wir moderne Menschen sind bruskiert. Warum können wir nicht machen, was wir wollen? Nun, ich bezweifle, dass die beiden tatsächlich hätten machen, was sie wollten, wenn da nicht jener verbotene Baum gewesen wäre, weil sonst wäre ihnen ja nichts anderes übrig geblieben. Aber gut, beiseite. Der Punkt ist, diese Anweisung Gottes sollte sie zum Leben führen. Sie sollten es nicht als Beschränkung verstehen, als sei der Tod etwas Gewinnbringendes. Sie sollten es als Bewahrung eigentlich verstehen. Und nun wissen wir, wie die Geschichte ausgegangen ist. Aber das Wichtige, was wir uns zum Einstieg merken sollten, ist, die Gebote Gottes, die Anweisungen Gottes wollen uns immer den Weg zum Leben zeigen. Und wenn du heute nur eine einzige Sache aus der Predigt mitnimmst, dann bitte das. Die Anweisungen Gottes wollen uns immer den Weg zum Leben zeigen. Wenn wir nun die Bibel so betrachten, dann sehen wir einerseits, dass wir nicht gierig und geizig sein sollen, andererseits, dass Gott großzügig ist und wir ihm nachahmen sollen. Das waren die zwei Predigten der letzten Wochen. Aber vielleicht geht es euch auch wie mir und ihr sagt, eigentlich ist mir das alles noch zu schwammig, das ist mir nicht greifbar. Also seien wir ehrlich, Großzügigkeit ist doch etwas sehr Subjektives. Ich empfinde mich vielleicht als sehr großzügig, ein anderer empfindet mich als knauserig. Bei mir ist es ehrlich gesagt andersrum. Aber egal. Und ich habe mich nochmal auseinandergesetzt und bin dann auf das Thema gekommen. Der Zehnte, überholt und doch aktuell. Und das ist unser heutiges Thema. Wenn wir uns das Alte Testament anschauen, sehen wir, dass Gott sehr genaue Anweisungen gibt zum Umgang mit Geld und Besitz. Und davon wollen wir uns mal eine anschauen. Im Numeri 18 lesen wir, und ihr könnt hier mitlesen, der Herr sprach zu Aaron, du sollst in ihrem Land, das ist das Land der Israeliten, keinen erblichen Besitz haben. Dir gehört unter ihnen kein Besitzanteil. Ich bin dein Besitz und dein Erbteil mitten unter den Israeliten. Den Leviten gebe ich als Erbteil den ganzen Zehnten, den die Israeliten entrichten, als Entgelt für den Dienst, den die Leviten verrichten, den Dienst am Offenbarungszelt. Denn als Erbteil für die Leviten habe ich den Zehnten bestimmt, die die Israeliten dem Herrn als Abgabe entrichten. Darum habe ich zu den Leviten gesagt, sie sollen keinen Erbbesitz unter den Israeliten bekommen. Der Herr sprach zu Mose, redet zu den Leviten und sagt zu ihnen, wenn ihr von den Israeliten den Zehnten entgegennehmt, den ich euch von ihnen als euren Anteil zugewiesen habe, dann entrichtet davon dem Herrn eine Abgabe als Zehnten vom Zehnten. Als die 12 Stämme Israels das Land im geografischen Palästina einnehmen, bekommt jeder Stamm von Gott Land zugeteilt. Es soll keine Streitereien geben, es soll von Anfang an klar sein, ungefähr, das ist euers, das ist jemand anderem. Und alle bekommen etwas außer einer, der Stamm Levi, der zum priesterlichen Dienst von Gott bestimmt wurde, der erhält kein Land. Sie sollen ganz für Gott leben und ihre Sicherheit aus keinerlei Besitz nehmen. Ihre Sicherheit soll Gott selbst sein. Sie dürfen also in der Nähe des Tempels leben und Gott beschließt sie zu versorgen. Alle Menschen der anderen 11 Stämme sollen den 10. Teil ihres Ertrags in den Tempel bringen. Und der 10. Teil, damit ist gemeint die landwirtschaftlichen Erträge, Weizen, Feigen, jedes 10. Schaf, jedes 10. Rind und so weiter. Und das war nicht verhandelbar. Das war das Gebot Gottes. Das war keine freiwillige Abgabe, denn Israel lebte in einer Theokratie. Gottes Recht war Staatsrecht, Staatsrecht war Gottes Recht. Das war das Gesetz. Fertig, Punkt, aus. Der interessante Gedanke war eben doch dabei. Wir geben den Zehnten an Gott. Es stand nicht die Versorgung eines Stammes im Vordergrund. Das Volk sollte ein Prinzip des Gebens lernen, der Solidarität lernen, der Dankbarkeit lernen. Gott hatte gesagt, ich habe euch alles gegeben, alles, was ihr habt, das habt ihr von mir und ich hätte gerne 10% davon. Und so waren auch die Leviten nicht davon ausgenommen. Auch sie sollten von dem Zehnten, den sie durch das Gebot Gottes vom Volk erhielten, den zehnten Teil Gott geben. Und diesen Teil erhielten dann die Priester. Und so versorgte Gott die Leviten mit allem, was sie brauchten und stellte sie frei, den Dienst im Tempel zu tun und Israel im Glauben zu unterweisen. Der Zehnte war in dem Zusammenhang keine Pflichtübung. Es war nicht eine Pflichtübung, die zu erfüllen war, um Gott irgendwie gnädig zu stimmen. Der Zehnte sollte Israel Dankbarkeit lernen. Man gab den Zehnten nicht, um von Gott gesegnet zu werden, sondern weil man bereits gesegnet war. Und so sollte der Zehnte die Antwort des Menschen auf die Großzügigkeit und den Segen Gottes sein. Bedeutet natürlich auch ein Umdenken. Und das ist eine raffinierte Kombination. Denn hier tauchen zwei Sachen auf. Im Zehnten verbinden sich das Praktische und das Geistliche. Das Praktische, Großzügigkeit als Investment zur Versorgung, das Geistliche, ich habe es mal genannt, Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer im Wegschauen vom Ego. Ihr seht es hier. Was ist das? Großzügigkeit als Investment zur Versorgung. Da geht es um diese Energie. Ich möchte, dass andere versorgt sind. Ich möchte den Leviten etwas Gutes tun, weil, wenn es ihnen gut geht, dann können sie ihren Dienst am Tempel machen. Sie müssen nicht andauernd darüber nachbringen, wie muss ich das machen, was ich sowieso machen muss und wie versorge ich dabei noch meine Familie. Wenn es den Leviten gut geht, dann können sie ihren Tempeldienst ordentlich machen. Wenn es ihnen gut geht, dann sind sie so ordentlich, haben so viel Zeit, um diese Sachen zu machen. Wenn es mir dann irgendwann mal schlecht geht, weiß ich, dass sie für mich da sind. Also möchte ich, dass sie versorgt sind. Das ist der eine Gedanke dahinter. Der andere ist die Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer im Wegschauen von mir selbst. Es ist dieser Moment, wo ich gezwungen werde, erstmal umzudenken. Ja, ich bin tatsächlich gesegnet. Ich habe ein Haus über dem Kopf. Ein Dach über dem Kopf. Und es fordert mich heraus, weil, ja, ich habe nicht das Auto, was ich jetzt gerne hätte. Ich lebe nicht in der Villa, in der ich gerne leben würde. Ich habe nicht das, was ich gerade im Realangebot durchgeblättert habe. Aber es ist dieser Moment des Innehalten festzustellen, ich bin tatsächlich gesegnet. Und ich schaue mal weg von meinem Ego, von meinen eigenen Wünschen, von all dem, was ich alles noch haben könnte, um mich selber zu bereichern. Und richte meinen Blick auf Gott, um meine Dankbarkeit zu zeigen, nicht nur irgendwie sprachlich, sondern einfach zu sagen, du hast mich so reich beschenkt, ich will dich auch beschenken. Und auch in unserer Gemeinde gibt es Menschen, die dieses Prinzip des Zehnten praktizieren. Und von einem hören wir jetzt.
Guten Morgen. Ihr kennt mich, ne? Ich bin der Boas. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mit den Begriffen Zehnter, Spendenaufruf, Kollekte, die haben noch nie positive Gefühle bei mir hervorgerufen. Vorneweg. Vor 10 Jahren haben meine Frau und ich geheiratet und wir haben dann überlegt, okay, was soll uns wichtig sein in unserer Ehe? Was wollen wir einfach hochhalten? Und da waren wir uns relativ schnell klar, das soll der Wert Großzügigkeit sein. Das hatte verschiedene Gründe, das wird jetzt zu weit führen. Und haben uns dann überlegt, wie können wir diesem Wert Ausdruck verleihen? Wir haben dann gleich 3 Daueraufträge eingerichtet und das ist jetzt zutiefst meine persönliche Meinung, also das ist nicht Meinung hier der Gemeindeleitung. Wir haben immer gesagt, okay, den größten Teil wollen wir eigentlich immer dahin geben, wo wir so unser geistliches Zuhause sehen. Haben wir gemacht. Zwei kleinere Beträge gehen immer, ein Betrag geht an die Armen, an die Bedürftigen und einer an missionarischen Zweck. So, das machen wir jetzt seit 10 Jahren und ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, gab es die letzten 10 Jahre Gedanken von Neid und Eifersucht gegenüber anderen Menschen, die sich ganz offensichtlich mehr leisten konnten? Ja, die gab's. Hat es unsere Entscheidung ins Wanken gebracht? Nein. Warum? Weil ich wirklich nach 10 Jahren sagen kann, nur gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, ich könnte jetzt eine Stunde drüber reden, das wird aber hier den Rahmen sprengen. Also deswegen nur mal ganz kurz skizziert, was haben wir für gute Erfahrungen gemacht? Die erste Erfahrung ist, ich bin jetzt so nichts Besonderes. Also ich bin irgendwie so ein ganz normaler Mensch und wirklich so ein Dahergelaufener. Aber mit jedem Monat anderen Gutes was tun zu können, das kann man am besten irgendwie, finde ich jetzt, mit Geld. Und das Paradoxe ist, am Ende vom Tag gehe ich glücklich ins Bett. Ja, also die letzten 10 Jahre haben wir immer Geld abgegeben. Ich kann auch ganz klar sagen, das waren immer 10%, aber das hat nichts mit dem Zehnten zu tun, sondern weil uns ein Finanzberater mal gesagt hat, lebt von 80%, 10% spart er für die kaputte Waschmaschine und den Rest verschenkt er. Ja, und das fand ich immer eine ganz gute Vorstellung. So, also man Konto ist geschrumpft, aber unser Glückskonto ist die letzten 10 Jahre, das ist ins Unermessliche gestiegen. Das ist wirklich so. Die Freude, die wir schenken, kehrt ins eigene Herz zurück. Ja, erste gute Erfahrung. Also wir haben uns wirklich was Gutes damit getan. Zweite Erfahrung ist, und das sage ich mit allergrößter Vorsicht, weil ich daraus nie ein Dogma oder eine Lehre machen würde, aber in der Summe haben wir die letzten 10 Jahre mehr Geld geschenkt bekommen, als wir verschenkt haben. Möglicherweise besteht da kein Zusammenhang, aber ein bisschen komisch ist es schon, weil das war nie unser Ziel, das wollten wir nicht. Ja, das muss ich einfach so, aber auch nüchtern feststellen, das ist einfach irgendwie passiert. Da war jetzt kein Lottogewinn oder so dabei, das hat sich einfach so gefügt. So, und die dritte gute Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eine ganz andere. Also eins sehr sicher, die Rente wird kommen, ja, aber dann geht's ja bei uns weiter. Ja, in der Ewigkeit. Und möglicherweise wird die Ewigkeit auch länger dauern als die ein oder andere Rente. Und wenn ich mir jetzt nur diesen Gedanken vorstelle, ich weiß nicht, wer da oben die Finanzen verwaltet, vielleicht wird das Zachäus machen, ja, der, glaube ich, ist da ganz geeignet für, ja, vom gierigen Zöllner eine Begegnung von Jesus hat ihn zu einem Reichen oder zu einem Geber gemacht. So. Und eins weiß ich auch, wir sollen ja Schätze im Himmel sammeln, Zahltag im Himmel wird was anderes sein als die 3 Telekom-Aktien, die auf irgendeinem Konto dahin dümpeln. Also da freue ich mich drauf. Ich sage das jetzt nicht irgendwie stolz oder arrogant, sondern das ist wirklich, ich freue mich da drauf. Ja, das darf man ja so sagen, das ist ja biblisch. Also nur gute Erfahrungen wirklich mit Geld verschenken und irgendwie Großzügigkeit generiert Großzügigkeit, habe ich das Gefühl. Also das ist irgendwie wie ein Virus, vor dem man sich auch gar nicht schützen möchte. Danke fürs Zuhören.
Danke, Boas, für deinen Mut, auch hier vor die Gemeinde zu treten, deine Erfahrungen zu teilen. Ich glaube, es geht vielen Leuten wie Boas. Manchen vielleicht so, man ist sich erstmal nicht sicher, man hat vielleicht auch Angst, ob es reicht. Du hast das mit dem Neid beschrieben. Aber dann probieren sie es aus und beginnen dann allmählich gute Erfahrungen zu machen. Und auch das, greife ich mal gerade auf, ist etwas Biblisches. Wir finden nämlich folgende Schriftstelle. Die da bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich auf die Probe damit, spricht der Herr der Herren, und wartet ab, ob ich euch nicht dann die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Ich finde das eine tolle Verheißung. Gott segnet uns, wenn wir geben. Und ich möchte das auch aufgreifen. Ich sehe da kein Gesetz, aber ich sehe da ein Prinzip. Das Prinzip finden wir an verschiedenen Stellen in der Bibel und ich nenne das Prinzip von Saat und Ernte. Und es kommt aus der Landwirtschaft. Wenn ich Weizen anbaue, dann kriege ich Weizen raus. Wenn ich Roggen anbaue, dann kriege ich Roggen raus. Wenn ich Äpfel anbaue, kriege ich Birnen raus. Nein, Äpfel raus. Ich glaube, das finden wir auch in anderen Lebensbereichen. Wenn wir mit einem großen Lächeln durch unseren Tag gehen, die Kassiererin anlächeln, den Nachbarn anlächeln, den Chef anlächeln, denjenigen in der Straßenbahn anlächeln, der uns gerade doof kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wir auch ein Lächeln zurückbekommen. Wenn wir aber mit einer schlechten Laune durch unseren Tag gehen, ziemlich miespeterisch und uns das auch richtig ins Gesicht schreiben, dass jeder das wirklich merkt und mitkriegt und den Busfahrer so behandeln, den Kassierer so behandeln, den Chef so behandeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wir auch eine miese Laune ernten würden. Und Jesus sagt etwas, was in diese Richtung geht. Gebt, dann wird euch auch gegeben werden. In reichem, vollen, gehäuften, überfließendem Maß wird man euch beschenken. Und jetzt kommt die interessante Stelle. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, da geht es nicht nur um Geld, interessanterweise, wird auch euch zugeteilt werden. Viele Gemeinden, vor allem auch freie Gemeinden, übertragen nun den Zehnten vom Tempel auf die Kirchen. So wie ich es gerade ganz subtil gemacht habe. Ohne Worte habe ich gesagt, Christen sollten 10% ihres Einkommens geben. Aber stimmt das überhaupt? Ich möchte euch nicht vorenthalten, dass es im Alten Testament ein bisschen komplizierter ist. Und ich habe einige Schriftstellen mitgebracht, damit ihr wirklich das mitverfolgen könnt. Es gibt nämlich noch einen zweiten Zehnten. Wir können mal lesen. Du sollst jedes Jahr den Zehnten von der gesamten Ernte geben, die dein Acker erbringt aus dem, was du angebaut hast. Vor dem Herrn, deinen Gott, sollst du an der Stätte, die er auswählt, in der man dort seinen Namen wohnen lässt, den Zehnten an Korn, Wein und Öl und den Erstlingen deiner Rinder, Schafe und Ziegen verzehren. Verzehren? Moment mal, das ist neu. Der erste Zehnte sollte dargebracht werden, um die Leviten zu versorgen. Dieser Zehnte soll verzehrt werden von ihnen, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, solange du lebst. Das ist etwas Neues. Lesen wir mal weiter. Wenn aber der Weg dorthin deine Kräfte übersteigt, weil die Stätte, die der Herr auswählt, indem er seinen Namen dort anbringt, so weit entfernt liegt und der Herr, dein Gott, dich so gesegnet hat, dass du den Zehnten nicht dorthin tragen kannst, dann sollst du alles für Silber verkaufen, das Silber als deinen Besitz zusammenbinden, zu der Stätte ziehen, die der Herr, dein Gott, auserwählt. Dort für das Silber alles kaufen, worauf du Appetit hast. Rinder, Schafe, Ziegen, Wein und Bier, alles, wonach es deinen Gaben verlangt. Und dann sollst du vor dem Herrn, dein Gott, Mahl halten und fröhlich sein, du und deine Familie. Und dann nachgeschoben, auch du sollst die Leviten, die in deinen Stadtbereichen Wohnrecht haben, nicht in den Stich lassen, denn sie haben nicht wie du Landteil und Erbbesitz. Hier geht es um etwas anderes. Es geht hier um einen anderen Zehnten, der zusätzlich zum ersten Zehnten erbracht werden sollte. Gott hatte im Alten Testament vorgeschrieben, dass das ganze Volk zu 3 Festen jedes Jahr im Tempel sich versammeln sollte. Einmal das Passafest zusammen mit dem Fest der ungesäuerten Brote, das Wochenfest und das Laubhüttenfest. Das war das Gesetz, Theokratie. Gott hat gesagt, mach das, das war Gesetz. Und sie sollten feiern. Und diese Feste, das waren nicht so christliche Feiertage, wie wir haben, einmal Pfingsten einen Tag und da einen Tag, sondern Passafest ging schon mal eine ganze Woche und die anderen auch ein paar Tage. Das musste bezahlt werden. Und das sollte dieser zweite Zehnte finanzieren. Wenn wir das jetzt staffeln, sind wir jetzt bei 20% im Jahr. Dann gab es noch einen dritten Zehnten. Nächste Schriftstelle. In jedem dritten Jahr sollst du den ganzen Zehnten deine Jahresernte in deinen Stadtbereichen abliefern und einlagern. Und die Leviten, die ja nicht wie du Landbesitz und Erbteil haben, die Fremden, die Waisen und die Witwen, die in deinen Stadtbereichen wohnen, können kommen, essen und satt werden, damit der Herr, dein Gott, dich stets segnet bei der Arbeit, die deine Hände tun. Wenn man diesen dritten Zehnten anteilig auf ein Jahr rechnet und summiert, sind wir inzwischen bei 23,5%. Ich habe hochgerundet, Periode 3, ne? Dazu kam noch pro Jahr ein halber Schekel Tempelsteuer. Und wenn man Felder hatte, war man verpflichtet, diese kreisförmig zu ernten und die Ecken für die Armen stehen zu lassen. Wenn wir all das summieren, kommen wir auf eine jährliche Belastung von ca. 25%. Es geht aber noch weiter. Zur Zeit Jesu war Israel von den Römern besetzt. Und die haben auch ihre Ansprüche gestellt. Und zwar eine Pro-Kopf-Steuer, die man an den Kaiser bitteschön zu entrichten hatte. Und da fängt es jetzt langsam an. Wie kann man sagen, dass der Zehnte überhaupt nur 10% sind? Wie müssen wir den Zehnten eigentlich verstehen? Das kommt gleich. Geh nochmal zurück. Wie müssen wir den Zehnten verstehen? Das Stichwort habe ich benannt, Theokratie. Israel war ein Gottesstaat. Und das war, wenn man so will, das Steuersystem des Himmels. An alle war gedacht, an die Armen, die Witwen, die Waisen, die Leviten und so weiter. Es war ein Solidarstaat. Und jeder Zehnte hatte seine sehr konkrete Bestimmung, wie ihr eben bei den langen Schriftstellen gemerkt habt. Wie kommt man also darauf, dass man 10% an die Kirche geben sollte? Nun, man überträgt erstmal dieses grundsätzliche Prinzip des Zehnten, was auch mir sehr am Herzen liegt, und blendet die ganzen Details aus. Und es macht ja auch erstmal Sinn. Wir geben 10%, um die uns anvertrauten Priester, Pastoren, Diener des Wortes Gottes, also alle unsere Hauptamtlichen, zu unterstützen und die Arbeit des Reiches Gottes zu fördern. Und so ein Zehnter wird gelehrt, um uns zu helfen, die Macht des Geldes über uns zu brechen. Also die zwei guten und vollkommen richtigen und wichtigen Dimensionen des Zehntens abzubilden. Und das ist gut. Das ist nicht das Problem. Das Problem liegt in der Begründung. Denn es lässt sich eben nicht so einfach übertragen. Blenden wir in der Tat mal die anderen Zehnten aus und konzentrieren uns nur mal auf den ersten. Der Zehnte sollte Gott gegeben werden, indem er in den Tempel gebracht wurde und Gott gab ihn den Leviten. Jetzt wissen wir allerdings, und jetzt kommen die Bilder, dass Jerusalemer Tempel 70 nach Christus von den Römern platt gemacht wurde. Seitdem besteht weder Tempel noch der levitische Tempeldienst. Dieses Gebot kann also dem Wortlaut gar nicht mehr erfüllt werden. Und dann sollten wir uns mal diejenigen vor Augen führen, die mit der kirchlichen Umdeutung des Zehntens versorgt werden sollen, und zwar unsere Hauptamtlichen. Das sind die nächsten Bilder. Erfüllen wir die levitische Norm? Die Leviten war Eigentum verboten. Kein Auto, kein Haus, kein erblicher Besitz. Auch das trifft auf uns nicht zu, mich eingenommen. Hier wird ein Gesetz umgedeutet und passend gemacht, was nicht passt. Und wenn man sagen würde, wir sollen oder wollen das Prinzip des Zehntens praktizieren, dann finde ich das gut. Aber es geht um ein Prinzip, nicht um ein Gesetz. Aber viele Christen neigen dazu, den Zehnten als Gesetz zu sehen und den auch gültig zu machen. Also genau das, was der Zehnte im Alten Testament war. Es war keine Option, es war kein guter Wille, es war keine Großzügigkeit, es war das Gesetz. Fertig, aus, Punkt. Aber genau das trifft auf uns nicht zu. Das Prinzip vielleicht, das Gesetz nicht. Und viele halten sich an diesem Gesetz und sagen dann, wenn du nicht den Zehnten gibst, beraubst du Gott. Und das ist richtig. Wenn Gott im Alten Testament sagt, das ist meins und ich gebe es ihm nicht, dann enthalte ich Gott etwas vor, was ihm gehört und mache mich dabei strafbar. Und dann sagen sie weiter, wenn du den Zehnten gibst, wird Gott dich segnen. Wenn du ihn nicht gibst, trifft dich der Fluch Gottes. Das ist richtig, das steht so in der Bibel. Wenn du von jenem Baum isst, dann wirst du sterben. Gott hatte dieses Gesetz gegeben, weil es dem Menschen gut tut. Und von dem Prinzip hinter dem Gesetz, von dem Schutzzweck her, können wir lernen und profitieren. Aber dieses Gesetz mit all seinen Folgen wurde abgelöst vom Gesetz Christi. Denn als Menschen, die wir Christus angehören, stehen wir nicht mehr unter dem Fluch, sondern sind mit jeder geistlichen Segnung gesegnet. Wenn wir über das Geben nachdenken, sollten wir mal im Neuen Testament schauen. Solange der Tempel noch stand, haben selbstverständlich auch die frühen Christen ihre Zehnten und die Tempelsteuer bezahlt. Weil es waren Juden. Darüber hinaus lesen wir aber, sie hatten alles gemein. Die Bibel malt uns ein Bild von einem freiwilligen christlichen Kommunismus. Ich will die zwei prägnanten Stellen mal mit euch lesen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachten in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Ich glaube, sogar eine Übersetzung hat es so gesagt: So lobten sie Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Die andere Stelle: Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn dem Apostel zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Wow. Das ist mal ein Bild. Diesen Leuten war allzeit vor Augen: Alles, was ich habe, ist mir von Gott gegeben und gehört ihm. Ich werde nicht nur 10%, 20%, 25% geben, sondern ich gebe ihm alles. Er wird mich versorgen. Und so setzten sie ihre Mittel frei, sie machten ihre Häuser und ihr Hab und Besitz zu Geld und investierten das in die Sachen Gottes. Wie vor ihnen die Leviten lebten diese ersten Christen ganz für Gott und beschlossen, ihre Sicherheit aus keinerlei Besitz zu nehmen. Ihre Sicherheit war nicht Geld, ihre Sicherheit war nicht Besitz, ihre Sicherheit war der Auferstandene, der lebendige Gott, der ihnen begegnet ist und von dem sie überzeugt war, dass er sie in jeder Lebenslage versorgen könnte und würde. Das ist ein Glauben, den ich beneide. Ich möchte zu meinem letzten Punkt kommen und ganz ehrlich sein. Auch wir sind als Andreas-Gemeinde auf Spenden angewiesen und könnten ohne Spenden unmöglich als Gemeinde die Arbeit tun, die wir tun. Die Kirchensteuer misst uns nämlich genau eine Fahrstelle zu und alles andere wäre weg. Daher möchte ich an der Stelle ein ganz großes und herzliches Dankeschön aussprechen an alle von euch, die uns als Gemeinde unterstützen. Ohne euch wäre unsere Arbeit nicht möglich. Ohne euch wäre auch ich zum Beispiel nicht freigesetzt, mich so in die Arbeit für das Reich Gottes hinein zu investieren. Danke. Ich bin davon überzeugt, dass das Prinzip des Zehnten für uns als Gemeinde wichtig ist. Nicht als Gesetz, sondern als Prinzip, als das, was wir von Gottes Herzschlag ableiten können. Der Schutzzweck, wo er sagt, das ist gut, das führt zum Leben. Und nicht nur ist es für uns wichtig, ich glaube, dieses Prinzip ist für uns als Gemeinde wichtig. Nein, es ist uns als Gemeinde wichtig. Was heißt das konkret? Als Gemeindeleitung beschäftigen wir uns jedes Jahr damit. Wir wollen den Zehnten aller Spenden und Kollekten ins Reich Gottes außerhalb der Andreasgemeinde geben. Die Andreasgemeinde gibt den Zehnten ihrer Spenden und Kollekten weg. Warum? Wir sind davon überzeugt, was dem Einzelnen gut tut, tut auch einer Gemeinde gut. Diese zwei Punkte: Großzügigkeit als Investment zur Versorgung und Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer im Wegschauen vom Ego. Was heißt das für uns konkret als Gemeinde? Der erste Punkt: Großzügigkeit als Investment. Uns als Gemeinde ist es wichtig, strategisch und auch wenn Bedarf da ist, Menschen außerhalb von uns zu unterstützen. Das sind Missionare, egal ob in Pakistan oder in Afrika. Das sind andere Gemeinden, die wir unterstützen wollen, Werke, die wir unterstützen wollen, weil wir davon überzeugt sind, wenn es ihnen gut geht, hat das Reich Gottes gewonnen. Wir wollen großzügig sein, weil wir wollen, dass es dem Leib Christi gut geht. Und der zweite Punkt, und ich glaube, das ist für uns als Andreasgemeinde noch wichtiger: Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer. Ja, wir haben im Moment noch keinen Neubau. Wir haben im Moment Personalmangel im Jugendbereich, im Kinderbereich, in allen Ecken und Enden. Wir haben so viel, was wir gerne hätten, aber der Punkt ist, wir sind jetzt gesegnet. Und dafür gilt es, Danke zu sagen. Uns ist es wichtig, dieser zweite Teil, wegschauen vom Ego. Ich glaube, Andreas Gemeinde hat, zumindest wirkt das nach außen manchmal so, ein ziemlich großes Ego. Es ist wichtig für uns, immer wieder zu reflektieren, es geht nicht um uns, es geht um Gott. Es geht um sein Reich. Und deswegen ist es wichtig, dankbar zu sein, nicht in Worten, sondern auch in Taten. Und deswegen geben wir das in sein Reich. Eine letzte, vielleicht überraschende Bemerkung von meiner Seite. Seitdem ich in der Gemeinde bin, habe ich das ein oder andere Gespräch gehabt und dann habe ich gemerkt, wie der ein oder andere überrascht war, Und deswegen möchte ich das von hier vorne sagen. Ich möchte es aber nicht sagen, um irgendwie anzugeben oder mich auf den Sockel zu stellen, sondern eher vielleicht als kreative Anregung. Auch meine Frau und ich geben unseren Zehnten. Wir haben einen Dauerauftrag eingerichtet. Ein Tag, nachdem mein Gehalt kommt, wird das automatisch überwiesen. Ja, das bedrückt uns nicht. Wir machen uns da auch keine großen Gedanken drüber. Wir geben Gott und der Gemeinde, die mich bezahlt, zurück, weil es uns wichtig ist. Wir müssen da auch nicht ständig drüber nachdenken. Das eine ist, wir haben einmal drüber nachgedacht und haben dann einen Dauerauftrag eingerichtet. Und auch wir merken, so wie Boas es erzählt hat, so wie Hannah es im ersten Gottesdienst erzählt hat, es ist trotzdem immer genug da. Und zusätzlich haben meine Frau und ich noch ein spezielles Portemonnaie, in das wir unregelmäßig Geld reintun. Zum Beispiel haben wir an Ostern von Verwandten Geld bekommen, was wir derzeit nicht brauchen. Und das haben wir in dieses Portemonnaie getan. Wozu ist das Portemonnaie da? Das ist Geld, was wir nicht antasten. Das ist Gottes Portemonnaie. Und wenn Gott uns den Impuls gibt, jemandem Geld zu geben, eine Einrichtung Geld zu geben, was auch immer, eine ganz spontane Sache, dann denken wir da nicht lange drüber nach und wir machen es. Und nehmen das genau da raus. Weil wir wissen, das ist so ein Tool, was wir benutzen. Was da drin ist, hey, das verwalten wir für Gott. Und wenn er sagt, gib, dann gib. Konkretes Beispiel. Letzten Sommer ging eine Bekannte von uns auf einen Missionseinsatz in Pakistan. Meine Frau hatte den Impuls. Und da muss sie nicht vorher mit mir Rücksprache halten. Sie muss nicht mich fragen. Ich musste sie nicht fragen. Und das ging ganz schnell. Sie hat die 200 oder 300 Euro genommen, die da drin waren, hat ihr das in die Hand gegeben, hat gesagt, bitte investiere das ins Reich Gottes vor Ort. Und vielleicht ist euch aufgefallen, ich weiß nicht genau, wie viel da drin war, weil es war mir egal. Gibt was drin ist? Okay. Und das machen wir nicht, weil wir irgendwie Großverdiener wären. Wir leben im Moment von einem Gehalt. Das ist etwas, das liegt uns am Herzen. Wir haben festgestellt, es fällt uns leichter, wenn wir so ein Portemonnaie haben, wo wir nicht drüber nachdenken müssen. Wenn wir einen Impuls haben, na klar, zack, fertig. Was ich mir für die Gemeinde wünsche, dass wir uns ausprobieren mit diesem Prinzip des Zehnten, weil es gut für uns ist, persönlich, und gut fürs Reich Gottes. Lasst uns das ausprobieren. Mein Wunsch ist, gebt das in eure Gemeinde. Egal, ob ihr hier zu Hause seid oder woanders zu Hause seid, gebt das in eure Gemeinde. Das tut nicht nur euch gut, ich wiederhole mich, sondern dem ganzen Leib Christi. Darüber hinaus, seid großzügig. Legt euch vielleicht auch so ein Portemonnaie an, wenn es euch hilft. Werdet Schrittmacher, was weiß ich. Und lasst euch dieses Beispiel der Apostelgeschichte, was mich so fasziniert, lasst uns versuchen, das vor Augen zu haben. Sie vertrauten Gott mit allem und legten alles zusammen. Wow. Ich denke, das sind genug Gedanken für die Woche. Amen.